Wir wollen heute weiter mit dem Epheserbrief, wollen uns mit dem Epheserbrief weiter beschäftigen. Wir sind noch im Kapitel 1. Es ist ein sehr wichtiges Kapitel, enthält sehr viele Wahrheiten. Wir lesen heute die Verse 11 bis 14. 11 bis 14. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorher bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit erlangt, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Soweit das Wort Gottes. Herr, unser Gott, wir bitten dich, dass du uns heute durch dein Wort erleuchtest, dass wir offene Herzen haben, einen klaren Verstand haben, dass wir dieses Wort verstehen. Wir danken dir, wie wir gelesen haben, dass du uns Erkenntnis und Einsicht geschenkt hast. Das hast du nicht nur den Weisen gegeben im Wort, sondern jedem von uns, Herr. Du hast uns deinen Geist gegeben und dieser Geist befähigt uns auch, dein Wort zu verstehen und zu schätzen. Und wir bitten dich, dass das, was wir heute gelesen haben, dass wir auslegen werden, uns auch wirklich zum Segen wird. In Jesus Christus bitten wir. Amen. Ja, wir fahren fort mit diesem Kapitel. In einer früheren Botschaft habe ich darauf hingewiesen, was Gottes vornehmste Ziel ist. Gottes höchste Ziel durch die Schöpfung und durch die Erlösung besteht darin, seinem Sohn Jesus Christus große Freude zu bereiten. Alles, was Gott getan hat, ist zur Freude seines geliebten Sohnes. Sehen bei der Taufe Jesu Christi, dass die Menschen eine Stimme, also bestimmte Menschen eine Stimme vom Himmel hören, die sagt in ihm, in diesem Sohn habe ich mein Wohlgefallen. Gott wollte die Mühe seines Sohnes belohnen. Christus ist auch Mensch geworden. Er hat große Mühe gehabt während seiner Menschheit hier auf Erden. Gott wollte diese Mühe belohnen, indem er ihm ein Volk schenkte, das ihm gehört und seinen Lob verkündet. Er hat entschieden, dass am Ende der Zeit, wie wir gelesen haben, alles unter der Autorität dieses Sohnes, Jesu Christi, steht. Es geht nicht nur um die Freude dieses Sohnes. Das Wunderbare an all dem ist, dass Gott auch an dieses erwählte Volk, dieses Volk, das er für seinen Sohn bestimmt hat, gedacht hat, als er ihnen gab, ebenfalls an dieser Freude teilzuhaben. Er tat dies, indem er ihnen den Status von Söhnen und Töchtern gab. Und das will uns auch hier in diesem Brief Paulus deutlich machen, indem er uns erklärt, welche Stellung wir in Christus bekommen haben und jetzt tatsächlich in der Tat haben. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass wir unsere Erlösung Jesus Christus verdanken. Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht und uns Weisheit und Einsicht gegeben. Und so können wir seinen wunderbaren Plan in Christus verstehen und wertschätzen. Die Welt kann das, was Gott tut, was Gott sich gedacht hat, nicht wertschätzen, weil sie diesen Geist nicht hat. Heute werden wir sehen, dass Gott uns seinen Geist nicht nur gegeben hat, damit wir all das verstehen, sondern auch, weil wir ihm gehören. Der Heilige Geist bewahrt uns und ist auch der Garant. Er garantiert, dass wir am Ende das erhalten, was Gott uns in seinem Sohn verheißen hat. So, lass uns diese Verse 11 bis 14 jetzt im Detail betrachten. Paulus erwähnt alle Segnungen, die wir in Christus empfangen haben, und er fährt auch jetzt fort, diese Segnungen aufzuzählen. Er sagt im Vers 11, Vers 11a, in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Oder die Luther-Übersetzung sagt, in ihm sind wir Erben geworden. Die meisten Übersetzungen, die ich gesehen habe, entscheiden sich für diese Deutung. Wobei viele auch die Anmerkung hinzufügen, dass man auch so übersetzen könnte, Gott hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Also nicht in ihm haben wir ein Erbteil erlangt oder wir sind Erben geworden, sondern Gott hat uns zu seinem Erbe, zu seinem Eigentum gemacht. Ja, wenn man sich den griechischen Text anschaut, da sieht man, wo die Schwierigkeit liegt. Das hier verwendete Wort für Erbe weist auf eine Auslosung hin oder eine Verlosung. In der alten Kultur, in der Antike, war die Auslosung eine gängige, übliche Methode, um Entscheidungen zu treffen oder Besitz zu verteilen. Es sollte eigentlich dem göttlichen Willen widerspiegeln. Man glaubte, dass Gott Einfluss auf unser Schicksal hat und dass er durch diese Auslosung tatsächlich sein Wille offenbaren würde. Das sehen wir auch bei der Wahl des 12. Apostel, nachdem Judas sich umgebracht hat. Es wurde auch gelost. Sehen wir auch bei der Verteilung des Landes Kanaans. Das Land Kanaan wurde durch das Los unter den Stämmen Israels aufgeteilt. Es geht hier um eine Auslosung in diesem Text. Aber die Frage ist, wer profitiert von dieser Auslosung? Wer ist der Empfänger jetzt dieses Los, dieses Anteil? Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Begriff hier sowohl auf das Volk Gottes als auch auf Gott selbst angewendet werden kann. In dem ersten Fall, wenn das Volk Gottes betroffen ist, bedeutet es, dass dieses Volk seinen Anteil am Erbe erhalten hat oder dass er zu Erbe geworden ist. Im zweiten Fall würde es bedeuten, dass das Volk Gottes Anteil oder Gottes Eigentum geworden ist. In den Versen 11 und 12 verwendet Paulus wie in den vorhergehenden Versen das Pronomen wir. Ja, wir haben auch unser Erbteil erlangt, in ihm seid ihr auch, hauptsächlich. Und damit will er zeigen, dass das Volk, das Gott durch seinen Sohn erlöst hat, nun aus Juden und Heiden besteht. Wenn Paulus sagt, wir, meint er, wir, die Juden, die ursprünglich das Volk Gottes waren, aber auch ihr, die auch jetzt auch das neue Volk Gottes geworden seid oder die, besser gesagt, zu diesem Volk hinzugefügt worden seid. Der Gedanke, den er in Vers 10 zum Ausdruck gebracht hat, erinnert ihr euch vielleicht, war, dass Christus am Ende die gesamte Schöpfung inklusiv Juden und Nichtjuden auch unter seine Herrschaft zusammenfassen sollte. Christus sollte am Ende über alles herrschen. In Vers 13 wendet sich Paulus aber an die Epheser mit den Worten: auch ihr, ja, Vers 13, in ihm seid auch ihr, damit ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium gehört habt, in ihm seid auch ihr gläubig geworden. Und er hat in Vers 12 gesagt, wir, die zuerst auf Christus gehofft haben. Was meint er damit? Meint er sich? Meint er diejenigen, die vor den Epheser schon geglaubt haben? Es könnte, es ist nicht sicher, aber es könnte darauf hinweisen, dass er sich selbst als Angehöriger des Volkes Israel sieht und dass die Adressaten seines Briefes hauptsächlich Nichtjuden sind, die jetzt auch zu diese Verheißung erlangt haben. Die erste Möglichkeit, den Vers 11 zu übersetzen, wäre dann, dass Israel in Christus sein Erbteil erlangt hat. Wir haben jetzt unser Erbteil erlangt, sagt Paulus, wir Juden. In Bezug auf Israel könnte man meinen, dass in erster Linie das verheißene Land, das Land Kanaan, gemeint ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das Land Kanaan im Alten Testament nur ein Schattenbild des himmlischen Vaterlandes ist, wie der Hebräerbrief lehrt. Der Hebräerbrief lehrt ganz eindeutig, dass das wahre Erbe Israels nicht das Land selbst ist. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, sondern ein himmlisches Vaterland. In dem Beispiel Abraham sehen wir, Abraham hat nichts geerbt und seine Hoffnung war, dass er am Ende ein himmlisches Vaterland erben würde. Das bedeutet in Wirklichkeit, wenn wir das so lesen, dass die Erfüllung der Verheißung an Israel, die Verheißung, die Israel gemacht wurden, jetzt durch das Werk Christi ermöglicht wurden. Und das stimmt auch mit dem überein, was Paulus zum Beispiel in Römer 15, Vers 8 sagt. In Römer 15, Vers 8 sagt Paulus: ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, das heißt ein Diener der Juden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Es ist interessant, auch das griechische Wort hier sollte man eher einzulösen übersetzen. Und Paulus fügt hinzu noch, er fährt fort und er sagt, aber ihr, die Eiden seid, dürft ihr auch euch mit dem Volk Gottes freuen, weil das gilt auch für euch. Das ist die große Wahrheit, die er im Kapitel 15 lehrt. Also, in Christus hat das Volk Israel, das Volk des Alten Testament, wirklich seine Verheißung tatsächlich erlangt. Die zweite Möglichkeit, den Vers 11 zu verstehen, ist, dass Gott das Volk zu seinem Erben gemacht hat. Gott hat das Volk zu seinem Erben gemacht, zu seinem Erbteil gemacht. Das passt gut auch zu dem, was das Alte Testament sagt, dass Israel Gottes Eigentum ist. Wir lesen zum Beispiel im 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6 oder in Kapitel 14, Vers 2, Gott sagt, denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der, also Mose sagt es, ja, Gott hat, dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Ein Volk des Eigentums, das heißt sein Eigentum. Und in 5. Mose, Kapitel 32, Vers 9, da lesen wir, haben wir eine Formulierung, die sogar noch besser das, was wir hier im Epheserbrief finden, entspricht. 5. Mose 32, Vers 9. Denn das Teil oder der Anteil des Herrn ist sein Volk. Passt auf. Jakob ist das Los seines Erbteils. Beide Möglichkeiten, dass die messianischen Juden Gottes Eigentum sind und dass dieses Volk auch sein Erbteil empfangen hat in Jesus Christus, passen gut zum Kontext. Und es ist schwer, auch sich für eine der beiden Varianten zu entscheiden. Und es mag sein, dass Paulus an beide gedacht hat. Die zweite Möglichkeit ist meiner Meinung nach ist am besten. Sie besagt implizit auch, dass auch Gläubige aus den Nationen jetzt zu Gott gehören. Wenn wir, auch wenn es sich vorrangig auf das Volk Israel betrifft, wird erweitert hier. Und wenn Paulus sagt wir, er sieht auch die Heiden, die gläubig geworden sind, auch dazu. Er zählt sie auch dazu. In Versen 13 und 14 wird Paulus erklären, dass auch die Heiden durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist Gottes Eigentum geworden sind und dass dieser Geist zugleich das Unterpfand ihres zukünftigen Erbes ist. Also beide Gedanken sind auch zu erkennen hier. 11b, in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Ein relativ komplizierter Ausdruck hier. Wir haben im Vers 5 gelesen, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, weil er es wollte und weil es sein Wohlgefallen war. Hier in Vers 11 wird erneut betont, dass wir dazu vorherbestimmt worden sind, sein Erbe oder seine Kinder zu werden. Aber die Betonung liegt hier auf seinem Ratschluss, auf seinem Rat, auf das, was er entschieden hat. Und man könnte sagen, sein Plan. Das griechische Wort für Ratschluss ist ein relativ starker Begriff. Es drückt aus, dass Gott etwas mit voller Absicht und Entschlossenheit tut. Mit anderen Worten könnte man sagen, so übersetzt die neue evangelische Übersetzung, die ich auch übrigens sehr empfehle, dass Gott alles verwirklicht, was er vorhat oder was er sich ausgedacht hat. Gott verwirklicht alles, was er vorhat. Es gibt keinen Plan B bei Gott. Es gibt nur einen Plan A. Die Bibel lehrt zwei Dinge über den souveränen Plan Gottes. Zum einen lehrt sie, dass Gott sich bei niemandem Rat holt, dass er keine Berater braucht. Warum? Weil er selbst unendlich weise ist. Berater holt man, der Präsident der Vereinigten Staaten hat Berater, weil er auch nicht alles weiß. Gott braucht keine Berater. Keine engen Berater, das lesen wir im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 40, Vers 13 und 14. Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Wer hat ihm als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er zum Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Die Antwort lautet, niemand. Gott braucht keine Berater. Gott ist unendlich weise. Er weiß alles. Er überlegt auch nicht, er weiß alles intuitiv. Zweitens lehrt die Schrift, dass alles, was Gott beschließt, in Erfüllung geht. Es ist nicht etwas, was Gott sich ausgedacht hat, was im Laufe der Geschichte nicht in Erfüllung gehen würde. Hindert nicht daran, dass wir trotzdem beten, zu sagen, meine Frau mag diesen Ausdruck, den Namen Gottes zu bewegen. Es ist uns gegeben, aber wir müssen wissen, dass alles, was Gott schon in seinem geheimen Ratschluss entschieden hat, auf jeden Fall erfolgen wird. Und das ist gut, wenn unser Gebet diesem Willen, auch diesem verborgenen Willen entspricht, auch wenn wir diesen Willen nicht kennen. Aber Gott offenbart auch zum Teil seinen Willen. Niemand kann sich auch seinen Willen widersetzen, sagt die Schrift. Zwei Verse auch im Buch des Propheten Jesaja, schöne Verse. Ich empfehle euch in diesem Jahr, das Buch des Propheten Jesaja zu lesen. Ich finde, das ist wirklich das Evangelium des Alten Testaments. Jesaja 46, Vers 10. Gott spricht: Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Jesaja 55, Vers 11, ein Vers, den wir bestimmt gut kennen. Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren. Wir denken immer, es ist auch richtig, das so zu sehen, dass wenn wir das Wort verkündigen, dass es auch Frucht bewirkt. Aber es ist nicht so in erster Linie gemeint. Hier ist wirklich der Plan Gottes gemeint, was er versprochen hat, was er gesagt hat. Mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren, heißt, was ich gesagt habe, wird Auswirkungen haben. Es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe, sagt der Herr. Jesaja 55, Vers 11. Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Der Herr, der Vers 12 sagt hier deutlich, dass Gott uns erwählt oder vorher bestimmt hat, damit wir etwas zum Lob seiner Herrlichkeit seien. Und wir haben bereits gesehen, dass es Gottes Absicht bei unserer Errettung ist, dass wir ihn dafür loben. Gott hat uns errettet, damit wir ihm danken, damit wir ihn loben. Wir können Gott für seine Größe loben, wir können ihn für seine Schöpfung, für die kleinen Dinge des Lebens, für das Essen, für die Freude des Lebens, für können wir ihn loben. Aber der Hauptgrund, weshalb wir ihn loben sollten, ist seine Erlösung. Seine Erlösung in Jesus Christus. Daran hat Gott am meisten Freude bei unserem Lob. Wir haben in der Offenbarung Kapitel 5 gesehen, als wir dieses Kapitel ausgelegt haben, welche eindrucksvolle Ehrerbietung das Lamm für sein Werk am Kreuz im Himmel erhält. Diese ganze Schar, die um den Thron Gottes versammelt ist, preist und lobt das Lamm für sein großes Werk. Und das ist erstaunlich, welches Lob dort emporgeht. Unsere Pflicht, Gott anzubeten, schließt unser eigenes Glück nicht aus. Und das ist das Wunderbare, was ich auch am Anfang erwähnt habe. Viele fragen sich, wird die Ewigkeit darin bestehen, dass wir Gott die ganze Zeit loben? Aber die Bibel lehrt, und das müssen wir auch verstehen, dass in der Tat wir die größte Zufriedenheit erlangen werden, wenn wir Gott loben. Tatsache, dass wir Gott loben, wird uns am glücklichsten machen. Wir fahren fort, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Glaube kommt durch das Hören des Evangeliums. Die Tatsache, dass die treuen Israeliten ihre Hoffnung auf Christus gesetzt und als Erste erhalten haben, was Gott ihnen versprochen hat, stellt die Verbindung zu Vers 13 her. In diesem Vers geht es darum, dass wir Heiden zum Glauben gekommen sind. Wir sind auch die Empfänger des Erbes Gottes dadurch, dass wir zu diesem Volk Gottes hinzugefügt worden durch den Glauben, nachdem wir geglaubt haben. Paulus sagt, dass wir geglaubt haben, nachdem wir das Evangelium gehört haben. Damit will er zwei Dinge verdeutlichen. Erstens, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und zweitens, das Wort Gottes vermag tatsächlich neues Leben zu schenken, zu bewirken. Zu eins, der Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Glaube wird sicherlich von Gott geschenkt, aber er entsteht in uns durch das Mittel der Verkündigung. Wir sagen mittelbar, durch ein Mittel. Glaube entsteht nicht einfach so, sondern entsteht durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Das sagt Paulus deutlich im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Damit wir sagen, nicht irgendwelche Verkündigung, sondern die treue Verkündigung des Wortes Gottes bewirkt Glaube. Unter Verkündigung versteht man also die treue Weitergabe des Evangeliums. Nicht irgendwelche Botschaft, sondern die treue Weitergabe des Evangeliums. Und das Evangelium hat einen Inhalt. Niemand kann einen rettenden Glauben haben, wenn dieser Glaube nicht auf dem Erlösungswerk Christi am Kreuz beruht. Es ist nicht eine feste Überzeugung, ein Gefühl, dass Gott uns nahe ist, dass er uns lieb hat, dass wir ihn erfahren können. Oder die Entscheidung, Christus nachzufolgen, die rettet. Diese Dinge sind schöne Dinge, aber die retten nicht in sich. Es ist nicht einmal ein bußfertiges Herz, das rettet, sondern allein die Gewissheit, dass Jesus Christus den Preis für unsere Sünden bezahlt hat, den vollen Preis, dass es genügt ist und dass uns seine Gerechtigkeit angerechnet ist. Das ist diese Botschaft, die uns rettet. Alle andere Dinge kommen dazu, sind Begleitungserscheinungen, wenn man will. Aber diese Botschaft, der Glaube an diese Botschaft rettet. Und das ist sehr wichtig, dass wir das heute betonen in einer Welt, wo die Christenheit nicht mehr deutlich sagen kann, was diese Botschaft tatsächlich beinhaltet. Der Glaube blickt auf das Kreuz Jesu Christi. Und deshalb gebraucht auch Jesus dieses wunderbare Bild der bronzenen oder der ehernen Schlangen in der Wüste im Kapitel 3 des Johannesevangeliums, wenn er mit Nikodemus spricht. So wie die Israeliten in der Wüste auf die bronzene Schlangen blickten, die Mose aufgestellt hatte, um vom Biss der feurigen Schlangen geheilt zu werden, werden wir heute gerettet, indem wir auf das Kreuz Jesu blicken. Verstehen auch, was er dort getan hat. Das Evangelium ist also eine Botschaft mit einem klaren Inhalt. Zweitens, die Botschaft des Evangeliums schenkt nicht nur eine neue Lebenshoffnung, wie viele das gerne heute sagen. Sie bringt auch das Leben von oben hervor, wenn sie geglaubt wird. Wenn wir an diese Botschaft glauben, entsteht in uns neues Leben. Das Evangelium, sagt Paulus, ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Petrus sagt auch in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 23, dass wir wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Nicht das Wort selbst bewirkt diese Wiedergeburt, sondern durch die Wirkung des Heiligen Geistes erleuchtet das Wort unseren Verstand, unser Herz, sodass wir verstehen, worum es geht. Und wenn wir daran glauben, sind wir gerettet. Wir sind auch, wenn wir glauben, nachdem wir geglaubt haben, mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, nachdem wir gläubig geworden sind, sagt hier Paulus. Das bedeutet nicht, dass der Geist Gottes vorher nicht in uns gewirkt hat. Der Gedanke, den Paulus hier offenlegt, ist, dass der Geist kommt, um dauerhaft in uns zu wohnen und zu bezeugen, dass wir Gott gehören, dass wir Gottes Eigentum sind. Mit dem Geist getauft zu werden, stellt uns Gläubige in den Leib Christi. Das heißt, wir werden in sein Leib eingegliedert. Mit dem Geist erfüllt zu sein, bedeutet, dass dieser Geist unser Leben unter Kontrolle hat, dass er uns führt. Die Schrift spricht hier von einer Versiegelung durch den Heiligen Geist. Das Siegel war Siegel an eine Ware oder an ein Dokument, zeigte an, wer der rechtmäßige Eigentümer war und stellte auch zugleich einen Schutz vor dem Zugriff Unbefugter dar. Also die Versiegelung mit dem Heiligen Geist bezeugt, dass wir Gottes Eigentum sind und dass wir deshalb nicht mehr verloren gehen können. Beide Sachen. Paulus sagt auch in 2. Korinther 1, Vers 21 und 22, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, wahrscheinlich auch durch den Heiligen Geist implizit, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Die gleiche Formulierung, die wir auch im Epheserbrief sehen. Übrigens auch im Kolosserbrief sagt Paulus ähnliche Dinge. Vers 14. Dieser Geist ist das Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist sozusagen das Unterpfand oder die Garantie unserer endgültigen Erlösung. Das Wort, das hier Paulus verwendet für Unterpfand in Vers 14, ist ein Wort, das einen semitischen Ursprung hat. Es wurde wahrscheinlich damals in die griechische Sprache aufgenommen durch die Beziehung, die die Griechen auch mit den Phöniziern, die Phöniziern, das waren die Philister, ne, hatten, oder die Bewohner von Tyr und Sidon, die Kontakt auch zu den Juden hatten, wurde von dieser Kultur übernommen. Es ist ein Handelswort, dieses Pfand. Wir verstehen auch, wir nutzen das auch heute, Pfand, in der geschäftlichen Sprache. Es bezeichnet einen, oder damals hat es einen Gegenstand bezeichnet, heute ist es mehr so eine Währung, ja, damals war das mehr ein Gegenstand. Seitdem, du gehst ja vielleicht irgendwie so einkaufen und vergisst dein Portemonnaie, deine Karte nicht dabei, kannst du einen Pfand geben, kannst ja zum Beispiel deine, wenn du sie dabei zufällig hast, wenn sie nicht in deinem Portemonnaie war, deinen Ausweis geben oder irgendwas, was einen Wert hat. Das ist ein Pfand. Es war damals ein Gegenstand, der von einem Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises übergeben wurde. Beispiel dafür finden wir zum Beispiel im ersten Buch Mose, Kapitel 38, eine merkwürdige Geschichte, wo Judah nach dem Tod seiner Frau zu einer Prostituierten geht. Und diese Prostituierte ist nicht eine andere Frau als Tamar, seine Schwiegertochter. Er gibt dieser Prostituierte, die in Wirklichkeit Tama ist, seinen Stab als Pfand und einen Siegelring auch als Pfand, ein Zeichen, dass er wirklich, also dass es sein Eigentum war, bis zu der Zahlung dieses Geschäftes. Der Heilige Geist garantiert nicht nur, dass wir Gottes Eigentum sind, er garantiert auch, dass wir von ihm das empfangen werden, was Gott uns versprochen hat. In diesem Sinne ist der Heilige Geist der Garant der Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Das Erbe, das wir dann empfangen werden, ist das ewige Leben, das Leben bei Gott, das himmlische Vaterland. Wenn Paulus jetzt wir sagt, meint er sowohl Juden als nicht Juden, denn Gott macht jetzt keinen Unterschied mehr. Beide bekommen am Ende das gleiche Erbe. Es gibt nicht am Ende ein Erbe für die Juden und ein Erbe für die Nichtjuden. Beide bekommen das gleiche Erbe, den neuen Himmel und die neue Erde. Und das Ende vom Vers 14 kann ebenso wie Vers 11 auf zwei verschiedene Arten verstanden werden. Es kann, wie die Schlachterübersetzung übersetzt, bis zur Erlösung oder bis zur Ablösung des Eigentums verstanden werden. Oder, wie in der Luther-Übersetzung, dass wir Gottes Eigentum würden. Die neue Genfer Übersetzung übersetzt auch, Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Wörtlich heißt es im Text, im griechischen Text, bis zur Auslösung des erworbenen Eigentums. Im ersten Fall, wir haben wieder so zwei Möglichkeiten hier, das zu verstehen. Im ersten Fall geht es um das Erbe, dessen Anzahlung wir jetzt durch den Geist haben. Es geht um unser Erbe. Der Geist garantiert, dass wir dieses Erbe antreten werden am Tag unserer Erlösung. Das heißt, wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn wir einen neuen Leib bekommen und auch dabei auferweckt werden. Meiner Meinung nach macht aber die zweite Möglichkeit mehr Sinn hier. Das gleiche Wort wird auch im 1. Petrus 2, Vers 9 verwendet. Dort wird auch gesagt, dass wir das Volk des Eigentums sind. Also was Israel galt, wird auch für die Gemeinde verwendet hier. Wir sind das Volk des Eigentums geworden. Es ist auch das Wort, das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments verwendet wird in Bezug auf Israel. Das gleiche Wort auf Griechisch, als damals die frommen Juden die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt haben, verwenden sie dieses Wort auch. Gott hat Israel aus Ägypten herausgeführt, damit es sein Eigentum sein sollte. Wir sind also aufgrund unserer Adoption bereits Kinder Gottes, und können, wie Paulus sagt im Römerbrief, Abba Vater rufen. Ja? Weil wir Kinder Gottes können wir Abba sagen. Abba bedeutet Vater. Paulus erklärt aber in Römer Kapitel 8, Vers 23, dass wir erst dann vollständig, vollkommen als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden, wenn unser Leib erlöst und von der Sünde befreit ist. Das heißt, wir sind jetzt schon Kinder Gottes, aber wir werden wirklich als Söhne und Töchter eingesetzt werden, wenn wir von der Sünde befreit werden. Dann werden wir wirklich in der Lage sein, Gott zu erkennen, sein Werk, das Werk Jesu zu schätzen, wertzuschätzen und auch ihm zu loben. Die endgültige Erlösung unserer Leiber wird uns nämlich in die Lage versetzen, die Herrlichkeit, die Gott durch Christus offenbart hat, vollständig zu befreien, zu erfassen, zu begreifen und auch zu verkünden. Ja, ich komme zum Schluss. Es fällt auf, dass im Denken des Paulus der Glaube nicht in erster Linie eine menschliche Initiative ist. Wir neigen immer dazu zu sagen, ich habe geglaubt. Und wenn ich mit meiner Frau rede, sage ich, sie versteht nicht, warum die Leute nicht glauben wollen. Warum sie nicht verstehen, was der Glaube bedeutet. Aber für Paulus wird klar hier, dass es im Grunde genommen Tatsache, dass wir glauben, nicht das Resultat einer menschlichen, einer weisen, rationalen Entscheidung oder Initiative ist. Sozusagen, dass man verstanden hat, dass es uns, für uns besser ist, Gott zu dienen, als ihm nicht zu dienen. Ja? Wir haben mehr Vorteile davon, wenn wir Gott erkennen und ihm dienen. Das ist nicht, was Paulus hier sagen will. Er will sagen, dass unsere Rettung und damit die Tatsache, dass wir glauben, auch im Wohlwollen und im Reichtum der Gnade Gottes liegt. Es ist, weil Gott es gewollt hat, dass wir glauben. Und das ist der Grund auch, warum wir ihm danken können und auch sollen. Wir werden beim nächsten Mal sehen, wie dankbar Paulus Gott für die Epheser ist. Er sagt weiter, ich danke Gott für euch. Es ist auch wichtig, dass wir erkennen, dass wenn Gott Menschen rettet, das ist etwas, wofür er gelobt werden soll. Nicht nur, wenn es uns betrifft oder Menschen, die uns wichtig sind, weil sie unserer Familie gehören. Weil wenn Gott Menschen rettet, ist es ein Grund, ihn zu loben. Aber Paulus wird auch weiter beten, dass Gott den Ephesern, den Empfänger seines Briefes, noch mehr Erkenntnis dessen schenken möge, was er in Christus getan hat. Das ist etwas, was wir nie wirklich in diesem Leben vollkommen erfasst haben. Wir können immer mehr lernen. Und mein Gebet ist auch, dass Gott uns in diesem neuen Jahr ein noch tieferes Verständnis dafür schenkt, dass er uns aus der Herrschaft der Finsternis errettet hat und uns in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt hat. Amen.